Und Kontrollen gibt es nicht, weil es eine Diktatur mittlerweile geworden ist. Es ist keine Demokratie mehr. Wenn sie keine Wahlen haben und das Volk die Regierung nicht mehr kontrolliert, dann kann man nicht mehr von der Demokratie sprechen. Und wenn es keine Demokratie ist, ist es automatisch eine Diktatur. So führen die sich ja auch auf, wenn sie ihre Menschenfänger auf die Straße schicken. Der Krieg zerstört die Demokratie. So viel steht fest. Deswegen lieben unsere Politiker den Krieg so. Es ist die Hoffnung, die sie haben, ist, dass sie die Demokratie damit aushebeln können, um sich dann auf ewig davor drücken zu können, zur Verantwortung gezogen zu werden für das, was sie verbrochen haben. Und warum soll die Ukraine sich denn da von uns unterscheiden? Dann ist doch klar, warum die nicht aufhören. Weil sie korrupt sind, unsere Heinis da in Berlin. Und zwar super korrupt. Und dass dafür die ukrainische Jugend im Schützengraben stirbt, das hätte Lord Farquaad, der hätte gesagt, das ist ein Opfer, das einzugehen, ich bereit bin. Es ist eine Sache klar. Als 2022, wenn es denn stimmt, dass damals die Sache schon durchverhandelt war, und ich, wie gesagt, halte es nicht für unplausibel, da hätte er ja sagen können zu einem Friedensschluss. Der Krieg war erst wenige Tage alt. Es sah schlecht aus für die Ukraine und es sieht auch heute noch schlecht aus, aber auf andere Weise schlecht aus, weil mittlerweile ist zwar nicht mehr so viel ukrainisches Gebiet besetzt wie damals in den ersten Tagen, weil die Russen die Front begradigt haben. Und weil sie sich angeblich ja auch wegen dieser Einigung schon vor Kiew zurückgezogen haben als Zeichen des guten Willens. Also das war ja, zumindest behauptet die russische Seite das sei ein Zeichen des guten Willens gewesen, sich vor Kiew zurückzuziehen, wo man ja schon am Stadtrand stand, ja, im Zuge dieser Verhandlungen, weil man darauf vertraut hat, dass man sich so gut wie einig ist über den Friedensschluss. Und damals hätte Selenskyj noch relativ gefahrlos zustimmen können. Ist aber offensichtlich ja vom Westen wahrscheinlich dran gehindert worden. So, jetzt mittlerweile, mit jedem Monat und jedem Jahr und jedem Quartal, den der Krieg länger dauert, sind mehr junge Ukrainer gestorben. Das heißt, wir haben mittlerweile wahrscheinlich Millionen Tote, Millionen. Und diese Millionen Toten, die dürfen jetzt nicht für umsonst gestorben sein. Ja, die dürfen jetzt nicht für nichts gestorben sein. Und umso länger der Krieg dauert, und umso größer die Opfer sind, umso katastrophaler ist natürlich die Auswirkung für ein Staatsoberhaupt, das dann einem Friedensschluss zustimmt, der alles andere als ein grandioser Sieg sein würde. Weil, dass die Ukraine Russland weder besiegt hat, noch besiegen kann, noch je besiegen wird, das ist jedem, der militärisch einigermaßen gebildet ist, und ich habe auch mit vielen Generälen darüber geredet, die wirklich Erfahrung und Wissen über diese Thematik haben, das ist jedem militärisch halbwegs gebildeten Menschen klar, die Ukraine kann diesen Krieg auch mit noch so viel Hilfe des Westens nicht gewinnen. Sie kann ihn hinauszögern, sie kann den Schmerz für Russland auch groß halten oder vergrößern, das kann sie also, sie kann den Krieg nicht gewinnen. Und das Problem ist, wenn sie nicht gewinnen kann, dann wird jeder Friedensschluss letzten Endes als Niederlage wahrgenommen werden, weil irgendwelche Gebiete werden dann abgetreten und irgendwelche Volksabstimmungen in den russisch dominierten Gebieten, die dann zu einer Abspaltung von der Ukraine führen, weil die Russen da nicht mehr Teil des Ganzen sein wollen, wird es geben. So, das heißt also, politisch und möglicherweise auch physisch ist es für den Präsidenten, der jetzt diesen Krieg jetzt seit 4 Jahren geführt hat, lebensgefährlich. Also das ist nicht unplausibel, zu sagen, dass der, wenn er einem Friedensschluss zustimmt, wo dann Zugeständnisse gemacht werden müssen, damit es zum Frieden kommt, dass der das politisch und möglicherweise auch physisch nicht überlebt. Ja, denn eins ist auch klar, in einem Land, in dem 4 Jahre Krieg geführt worden ist, in einem Land, in dem die Korruption und die Mafia und die Oligarchie endemisch ist, in einem Land, in dem einzelne Truppenteile voll durchideologisiert sind, und zwar nicht auf westliche Ideologie, sondern auf Nazi-Ideologie. Also so richtig. Also die mit den Hakenkreuzen und den SS-Runen am Oberarm. Die gibt's ja da. Die sehen das, also diese Azov-Bataillon und wie sie alle heißen, die schwenken ja die alten Nazi-Fahnen. Und neulich hat man ja den alten Nazi-Kollaborateur zurückgeholt in die Ukraine und ihm mit einem Pomp-Staatsbegräbnis da in die Erde versenkt. Ja, ein Nazi erster Klasse. Da hören sie natürlich nichts in den Nachrichten drüber. Diese Leute, die sind wahrscheinlich in der Lage, mit Gewalt gegen einen Präsidenten vorzugehen, der aus ihrer Sicht Zugeständnisse macht, die sie nicht mögen und nicht wollen. Das heißt also, die Handlungsfreiheit, die der überhaupt noch hat, die dürfte eingeschränkt sein. Insofern sage ich mal auch hier, ob das jetzt 7 Versuche waren oder ob es einer war oder ob es keiner war, das weiß ich nicht. Aber dass er den Handlungsspielraum kaum hat, wiederum plausibel. Ja, also es ist ja so, dass die Korruption ist massiv. Und es gab ja jetzt auch ein paar Fälle, wo Leute sogar aus der Ukraine fliehen mussten, als dann aufgeflogen ist, wie viele Millionen und oder Hunderte von Millionen sie da gestohlen hatten. Die einzige Frage ist, ist auch der Präsident in die Korruption involviert? Dafür gibt es bisher nur Vermutungen, aber keine Beweise. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Aber da sage ich mal, da habe ich ein Bauchgefühl. Ne? Da hab ich ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl sagt mir, dass wenn der bei Verstand ist, dann weiß der, dass er ein Ende des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich, und da haben wir ja gerade drüber geredet, nicht überleben kann. Das heißt, der muss sich jetzt Gedanken machen, wenn irgendwann mal dieser Krieg zu Ende geht, und der wird irgendwann zu Ende gehen, entweder mit einem Friedensschluss oder mit einer kompletten Niederlage der Ukraine. In beiden Fällen kann der nicht in der Ukraine bleiben. Das ist doch logisch. Wenn das ein Friedensschluss ist, dann ist er im Grunde genommen nicht mehr der strahlende Held, sondern dann ist er derjenige, der in den Augen der Radikalen die Kapitulation unterschrieben hat. Und wenn es eine totale Niederlage ist, dann kann der auch nicht mehr da bleiben, weil dann sitzen die Russen in Kiew und in Odessa und bis an die Westgrenze sitzen dann die Russen. Das heißt, der Typ, der wird da auch nicht mehr so richtig happy werden. Das heißt, der muss sich, wenn er seinen Verstand beieinander hat, Gedanken machen, wie geht's denn weiter, wenn die Sache mal zu Ende ist. Und es geht nur weiter, dass der das überleben kann, wenn er viel Geld hat. Also der Anreiz, sich zu bereichern aus Überlebensinstinkt, ist sicher da. Ja, das heißt nicht, dass er es macht, das heißt aber, er hat ein Motiv und natürlich ist Geld per se und Reichtum und Yachten und Ferraris und so, das ist auch alles ein Motiv. Ja, und da gibt's ja auch wilde Gerüchte über irgendwelche Villen und sonst was, weiß ich nicht, aber die Gerüchte, die schwirren eigentlich überall durchs Netz und dann werden irgendwelche Häuser fotografiert und so weiter. Mal stimmt's, mal stimmt's nicht. Ja, weiß ich nicht. Und ob es dann seins ist oder ob es irgendwelche Vertrauten sind, die sich da reich gemacht haben. Dann gab es jetzt diesen Bericht über diese große Villenanlage, die angeblich außerhalb Kiews gebaut worden ist oder so mitten in der Pampas, wo es sicher ist, gebaut worden ist, die also aus enorm viel Geld gekostet haben für die Führungsequipe des Landes. Also das alles, da gibt's eine Riesengemengelage. Dass Korruption stattfindet, steht außer Frage. Ob der Präsident involviert ist, steht in Frage. Und wenn man sich mal anschaut, Bentley und Ferrari und so weiter, die haben alle große Niederlassungen in Kiew. Also nirgendwo sonst fahren mehr und größere und teurere Luxusautos rum. Gehen Sie mal nach Berlin, gehen Sie mal nach München, gehen Sie mal nach Monaco. Die fettesten Autos haben immer ein ukrainisches Nummernschild. Ja, also so diese 250.000 Euro Aufwärtsschlitten, ja, die gibt's. Es gibt Autos, die kosten 250.000 und mehr. Also es gibt auch Autos, die kosten 1 Million oder 2. Da machen Sie sich mal keine Sorgen, die bringen ihr Geld schon unter. Also insofern, dass die Korruption groß ist und dass natürlich die Korruption nur aus einer Quelle gespeist werden kann, weil eine andere steht ja gar nicht zur Verfügung. Nämlich aus dem Geld, was der Westen gibt, ist auch klar. Das heißt also, wenn der Westen jetzt hier 90 Milliarden rüberschaufelt, es gibt unterschiedlichste Schätzungen. Die einen sagen, die Amerikaner haben ja neulich mal behauptet, es wäre ein Drittel abgezweigt worden. Sie hätten ja Audit gemacht und ich weiß nicht was. Und dann gab es aus der Generalität, hat mal jemand gesagt, es ist wohl die Hälfte oder es könnte auch mehr als die Hälfte sein. I don't know. Aber dass sich diese Yachten und Supersportwagen und diese ganzen Villen nicht aus der lauen Luft finanzieren. Und dass, wenn dann irgendein Typ, der irgendein Amt hat, in dem er 20.000 Euro im Jahr verdient, sich jetzt plötzlich eine Villa leisten kann, die riesig ist, das ist auch nicht plausibel. Ja? Also, und natürlich wissen wir auch, dass unsere da in Berlin und Brüssel und Paris und London gar nicht nachbohren wollen. Die wollen nicht nachbohren. Denn wenn die Korruption da ist, dann können wir von einer Sache ausgehen. Da fließt auch was zurück an die. Da fließt was zurück an die ganzen Kriegstreiber, die hier ständig schreien, mehr Geld in die Ukraine. Weil mehr Geld in die Ukraine bedeutet, dass mehr Geld abgezweigt wird. Und umso mehr abgezweigt wird, umso mehr fließt auch an die zurück, die den ganzen Kreislauf am Laufen halten. Da gibt's Offshore-Konten von Singapur über Mittleren Osten, GCC-Länder bis Mittelamerika. Ja, glaub bloß nicht, dass das nicht geht in diesem, wie soll ich sagen, von der Bargeldobergrenze beherrschten, Geldwäsche befreiten Deutschland, ja. Das geht sehr wohl. Und es passiert auch. Also, die Frage ist nicht, ob da Korruption ist und ob da Geld fließt und ob es abgezweigt wird. Die Frage ist nur, wer und in welchem Umfang. Neuwahlen in der Ukraine wird es nicht geben. Die hatte er ein paar Mal zugesagt. Das ging auch durch die Presse. Er hätte gesagt, dass man es jetzt doch macht, obwohl ja angeblich er gar nicht verpflichtet sei dazu, weil ja die Ukraine im Krieg sei und solange Krieg sei, müsste man keine Wahlen machen. Ja, das steht, glaube ich, angeblich sogar in der Verfassung, dass er da drum rumkommt. Es ist natürlich aber so, dass mittlerweile nach allem, was man aus der Ukraine hören kann, die Distanz zwischen der Regierung und dem Volk gigantisch ist. Das heißt, das Volk will eine andere Regierung. Und diese Regierung hält sich natürlich dann, indem sie keine Wahlen durchführt, auch wenn es formal rechtlich in Ordnung ist, gegen das Volk. Ja, Krieg ist eine super Sache. Man kann das Volk als souverän abschaffen und sagen, ich bin jetzt da dran und das wird jetzt halt so lange so sein, bis der Krieg vorbei ist und ich kann ja nichts dafür, dass gerade Krieg ist. Ne? Das ist so eine generelle Attitüde. Also nichts produziert mehr Diktaturen als der Krieg. Und die Ukraine jetzt noch, nachdem sie seit 7 Jahren keine Wahlen gesehen hat, als Demokratie einzustufen, sagen wir mal, das ist mutig. Sehr, sehr mutig. Also wie viele Milliarden sind schon hingeflossen? Und wie gesagt, es gibt ja seriöse Schätzungen, die durchaus realistisch sind, dass davon ein Drittel in dunkle Kanäle versickert und nicht ankommt. Und bisher hat man ja auch keinen systematischen Audit durchgeführt, wo das Geld denn hingeflossen ist. Ja, wir haben neulich hier in dieser Sendung doch miteinander darüber geredet, dass die Bundesregierung in Berlin das Verteidigungsministerium nicht sagen kann, wo 111 Milliarden waren es, glaube ich, hingegangen sind im Verteidigungshaushalt, wofür sie es konkret ausgegeben haben. Das war praktisch dieses ganze erste Sondervermögen, was sie vor 4 Jahren mal aufgelegt haben. 100 Milliarden für die Bundeswehr, um Deutschland so richtig fit für den Dritten Weltkrieg zu machen. Und jetzt, 4 Jahre später, erklärt uns das Verteidigungsministerium, also so ganz genau wissen wir nicht, wofür wir es ausgegeben haben, aber vertraut uns, wir haben es sinnvoll ausgegeben. Also wenn in Berlin es schon so ist, wo ja natürlich Berlin, da feiert die Korruption ja auch fröhlich urständ. Der ganze Laden ist ja durchkorrumpiert, aber nicht so durchkorrumpiert wie die Ukraine. Deswegen gehen die ja auch so gerne in die Ukraine, die ganzen deutschen Politiker. Die sind ja alle ständig da, weil beim Thema Korruption, da muss man von den Besten lernen, Freunde, von den Besten. Und die Besten, die sitzen nicht in Berlin, die sitzen noch nicht mal in Brüssel, obwohl dort sitzt der Vize-Weltmeister. Aber der Weltmeister aller Klassen sitzt in Kiew, also was die Korruption angeht. Und da ist natürlich klar, dass so 100 Millionen, also die der Typ da abgezwackt hat, ja, angeblich waren es 100 Millionen, das ist Peanuts, das sind ja noch nicht mal 3% von den 30 Milliarden, die da von den 90 jetzt abgezweigt werden, voraussichtlich. Also es sind ja gerade 90 hingeflossen, wobei jetzt angeblich ist das ja schon wieder alles weg. Ich frage mich, wie hat man das denn so schnell ausgegeben? Die NATO, also die europäischen NATO-Verbündeten, wollen jetzt nochmal 70 hinschicken. Also gleich Nachschlag, weil es ist ja so schön, weil es so schön ist, ja. Und das Ganze ist natürlich, hat ein Geschmäckle. Aber die Korruption, die feiert natürlich auch immer fröhlich Urständ in einem Land, in dem es keine Kontrollen gibt. Und Kontrollen gibt's nicht, weil es eine Diktatur mittlerweile geworden ist. Es ist keine Demokratie mehr. Wenn sie keine Wahlen haben und das Volk die Regierung nicht mehr kontrolliert, dann kann man nicht mehr von der Demokratie sprechen. Und wenn es keine Demokratie ist, ist es automatisch eine Diktatur. So führen die sich ja auch auf, wenn sie ihre Menschenfänger auf die Straße schicken und da die Jugend für den Krieg mobilisieren mit Gewalt. Also das solltet ihr euch mal angucken, Leute, diese schönen Videos, wenn die da auf der Straße weggekascht werden von irgendwelchen bezahlten Schergen, die mit äußerster Brutalität vorgehen, sogar mit Schusswaffen gegen die eigenen Bürger vorgehen, um sie in die Armee einzuziehen. Das ist natürlich alles kein Zeichen eines demokratischen, freien Gemeinwesens. Also das könnt ihr vergessen. Der Krieg zerstört die Demokratie. So viel steht fest. Deswegen lieben unsere Politiker den Krieg so. Es ist die Hoffnung, die sie haben, ist, dass sie die Demokratie damit aushebeln können, um sich dann auf ewig davor drücken zu können, zur Verantwortung gezogen zu werden für das, was sie verbrochen haben. Und warum soll die Ukraine sich denn da von uns unterscheiden? Also würde ich nicht vermuten. Also es ist ganz simpel. Also aus europäischer Sicht erfüllt die Ukraine mehrere Zwecke. Erstens der Angriff gegen Russland. Man hasst Russland, weil man Russland durch seine Rückkehr zu traditionellen Werten, zu Familie, zu Eigentum, zu Marktwirtschaft und so weiter, das ist nicht das, wofür unsere Buntokratie steht und unser Wokismus und unser Genderkram. Das ist also, da gibt es erstmal einen ideologischen Konflikt. Zweitens, man will die Ukraine in Europa integrieren, weil man sich mittlerweile als eine Art neues Imperium wahrnimmt. Und umso mehr Länder integriert und absorbiert und aufgesaugt werden, umso mächtiger wird man und umso länger kann man den Schein einer Stärke und Kraft aufrechterhalten. Deswegen soll ja jetzt auch der ganze Westbalkan aufgenommen werden. Da gab es ja jetzt diese Woche die Konferenz, da soll jetzt Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, das soll jetzt alles in die EU aufgesaugt werden, natürlich, Albanien, ja, so dass da auch keine Lücken mehr da sind und man dann praktisch den ganzen Balkan in die EU integriert, die man natürlich damit restlos balkanisiert haben wird. Aber das heißt also, man will sich vergrößern. Und das Dritte ist, es sitzen nun mal korrupte Leute in Berlin, in Brüssel, in Paris und in London an der Macht. Und wieso sollten die denn aufhören, damit das Geld in die Ukraine zu schaufeln, in dem Wissen, dass, wenn auch vergleichsweise kleine Summen, aber für diese Leute doch relativ große Summen auf einzelne Menschen bezogen, da vermutet werden, da zurückfließen. Ja, stellt euch mal vor, ich habe eine KI gefragt, habe gesagt, wie ist denn das, wenn ich ein korruptes Gemeinwesen habe und jetzt habe ich einen Beamtenapparat, der also Geld abzweigt vom Staat und vom Steuerzahler und es der Mafia gibt. Gibt es denn aus früheren Prozessen und Ermittlungsakten und so weiter, gibt es Erfahrungswerte, wie viel von dem Geld dann zurückfließt an die Täter in den Beamtenstuben und in den Politikerbüros, die das ermöglicht haben? Und da hat die KI gesagt, ja, da gibt es tatsächlich Erfahrungswerte. Da gibt es aus alten Prozessen in Italien und in Amerika und so, da gibt es Erfahrungswerte, wie viel von dem ergaunerten Geld an die Politiker, die das Ganze ermöglicht haben, zurückfließt. Und jetzt haltet euch fest, das ist so, je nachdem, in welchem Kulturkreis man sich bewegt, zwischen 3, 4, 5%. Nehmen wir nur mal 3%. Dann haben wir also jetzt 90 Milliarden dahin geschaufelt. Das war ja aber nicht die ersten 90 Milliarden. Also ich habe irgendwo gelesen, es wären seit Kriegsbeginn wären es jetzt 250 Milliarden gewesen, die aus Amerika und Europa dahin geschaufelt worden sind. Wenn von diesen 250 Milliarden 3% an die Politiker zurückfließen, dann sind es auch schon 7,5 Milliarden. 7,5 Milliarden, meine Damen und Herren, sind 7.500 Millionen. Da können Sie ein paar Politiker im Westen davon gewaltig schmieren. Und da brauchen Sie keine Hunderten. Das sind nicht Hunderte, das sind ein paar Dutzend, ja, die Sie brauchen, um das Ding geölt zu halten. Und dann, abgesehen davon, dass natürlich die Bundesregierung uns immer noch nicht sagt, wie viele Aktien von Rheinmetall denn ihre eigenen Minister so halten und ihre eigenen Staatssekretäre. Ja, kriegen wir nicht gesagt. Wir wissen, dass es so ist. Das haben sie mittlerweile irgendwie einmal aus Versehen zugegeben. Aber sie haben sich dann ein Gesetz gemacht, dass sie es erst veröffentlichen müssen, wenn bei einer Einzelperson der Wert der Aktien an Rüstungskonzernen 3 Milliarden übersteigt. Also nie. Ja, also jetzt stellt euch mal vor, da sind 7,5 Milliarden zurückgeflossen. Was man da kann man schon was mitmachen. Es könnte auch ein bisschen weniger sein, es könnte auch ein bisschen mehr sein. Aber interessant fand ich diese Aussage, ja, dass es tatsächlich Erfahrungswerte gibt, wie viele an die korrupten Politiker zurückfließen bei solcher Art etablierter Kreisläufe. Dann ist doch klar, warum die nicht aufhören. Weil sie korrupt sind, unsere Heinis da in Berlin. Und zwar super korrupt. Und dass dafür die ukrainische Jugend im Schützengraben stirbt, das hätte Lord Farquaad, der hätte gesagt, das ist ein Opfer, das einzugehen, ich bereit bin.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de